Predige über Matthäus Kapitel 14, Vers 22 bis 33. Und Jesus nötigte die Jünger, ins Schiff zu steigen und ihm ans jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden, war er allein dort. Das Schiff jedoch war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache aber kam er zu ihnen, indem er auf dem See wandelte. Als aber die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Alsbald aber redete er sie an und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da antwortete ihm Petrus und sprach, Herr, bist du es, so heiße mich zu dir auf das Wasser kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Doch als er den Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er, Herr, rette mich. Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die im Schiff aber warfen sich vor ihm nieder und sagten, du bist in Wahrheit Gottes Sohn. Wir könnten die ganze Geschichte überschreiben, Jesus' Erfahrung im Gegenwind. Ich denke, dass jeder von uns Gegenwind kennt. Autofahrer haben zwar weniger damit zu tun, die fürchten mehr den Seitenwind als den Gegenwind, weil ja ihre Motoren stark genug sind, um ihn zu überwinden. Radfahrer können schon eher etwas von Gegenwind sagen, wie plötzlich ganz normale Strecken sich in schwierige Strecken verwandeln, weil der Wind genau von vorne kommt und man viel länger braucht, viel mehr Energie, um vorwärts zu kommen. Skifahrer oder Spaziergänger, wenn es schneit und sie Gegenwind haben, können sicher viel sagen, wie unangenehm das ist. Diese Jünger hier, die von Jesus weggeschickt wurden, um über den See zu fahren, waren also im Gegenwind. Jesus hatte sie gerade weggeschickt, nachdem er ein riesiges Wunder getan hatte. Er hatte 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Das heißt, er hatte ein Vermehrungswunder durchgeführt. Und er hatte dann seine Jünger abends weggeschickt nach diesem Wunder. Die Leute, vielleicht wollte er den Jüngern eine Schwierigkeit ersparen, denn die Leute wollten Jesus in eine politische Entscheidung hineindrängen. Sie kamen und wollten ihn begeistert von ihm zu ihrem König machen. König hieß ja, dass er jetzt in eine Frontstellung zu allen Römern im Land gekommen wäre, zu dem schon vorhandenen König Herodes und seinen Brüdern oder Verwandten. Ist ja auch heute so, dass man oft versucht, Christen in politische Entscheidungen hineinzuzwingen. Ich will nur solche Stichworte wie Südafrika, Atomenergie, Friedensbewegung nennen, neben vielen anderen, wo man versucht, bestimmte Richtungen zu erzwingen und sagt, nur das ist christlich, wenn du dich so oder so verhältst. Jesus hat sich nicht zwingen lassen, er war kein politischer Messias, sondern er war der Messias Gottes, dessen Richtung nicht von Menschen festgelegt wurde, sondern von Gott. Und deshalb hat er sich zurückgezogen, alleine auf einen Berg, um zu beten. Er suchte die Übereinstimmung mit dem König der Könige und wollte sich nicht von Menschen seine Größe zuschreiben lassen. Die Jünger hatte weggeschickt, vielleicht um ihnen diese Schwierigkeiten zu ersparen, vielleicht hätten sie das nicht so ganz verstanden. Und sie sollten also jetzt alleine schon über diesen See Genezareth fahren. Wahrscheinlich waren sie noch voller Freude, sie hatten ja gerade mitarbeiten dürfen bei diesem großen Brotwunder. Sie hatten diese Speise verteilt, hatten hinterher diese 12 Körbe voller Brocken wieder zurückgebracht und dachten wahrscheinlich, was für einen wunderbaren Herrn sie doch haben. Das könnte ich mir vorstellen, denn sowas hatten sie ja noch nie erlebt. Und dann waren sie auf diesem See und waren plötzlich im Gegenwind. Der See ist an seiner breitesten Stelle vielleicht 12 bis 15 Kilometer breit. Wir wissen nicht, was sie für ein Schiff hatten, ob das ein Segelboot war oder ein Ruderboot, aber wenn da schon 12 Männer drin saßen, könnte man schon eher vermuten, dass es vielleicht ein Segelboot war. Ich weiß nicht, wie lange man da braucht, um 15 Kilometer zu überwinden, vielleicht 3 Stunden bei normalem Wind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie waren ziemlich lange unterwegs, weil sie Gegenwind hatten. Sie kamen kaum vom Fleck. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher unter uns auch so in seinem Leben Gegenwind hat, vielleicht auch heute Morgen. Dass er mit Elan an irgendeine Sache herangegangen ist und plötzlich läuft es nicht mehr so wie gewohnt. Plötzlich tauchen gesundheitliche Probleme auf, mit den Finanzen stimmt irgendetwas nicht, Mitarbeiter enttäuschen einen, auch wenn man im christlichen Bereich vielleicht eingestiegen ist. Oder man ist in eine junge Ehe gekommen und stellt plötzlich fest, es ist gar nicht so einfach, verheiratet zu sein. Oder in einer Firma, wo es nicht mehr so läuft wie vorher. Und man spürt Gegenwind und überlegt, was soll ich denn tun? Ja, was sollten Sie mit dem Gegenwind tun? Sie überlegten, wo ist das jenseitige Ufer? Das kannten Sie ja gut. Wie ist das mit dem zurückliegenden Ufer? Wo steckt eigentlich Jesus? Der hat es ja gut, er ist an Land. Und uns lässt er hier so ganz alleine, ohne ihn unterwegs sein. Und da gibt es eine ganz einfache Überlegung, nämlich, wie macht man aus Gegenwind Rückenwind? Ganz einfach, man dreht sich rum und fährt wieder zurück. Und ich denke, dass jeder von uns das kennt, diese Fluchtgedanken. So nach dem Motto, lohnt es sich überhaupt noch weiterzumachen, soll ich nicht aussteigen aus der Sache, in der ich drin bin? Sozusagen der Sache den Rücken kehren, sodass ich dann endlich Rückenwind habe und es wieder vorwärts geht. Allerdings zurück, aber doch mit Bewegung. Dass so manche christliche Mitarbeiter überlegt, soll ich nicht meine Mitarbeit beenden und aussteigen? Dass manche überlegt, soll ich nicht aus meinem Beruf aussteigen? Vielleicht sollte ich umziehen, vielleicht sollte ich meinen Partner verlassen, um meine Schwierigkeiten zu reduzieren. Bis dahin, dass jemand sagt, vielleicht sollte ich sogar das Leben verlassen und mir selbst den Tod suchen. Fluchtgedanken kennt jeder von uns. Die kommen meistens dann, wenn es schwierig wird, wenn wir bei Gegenwind unterwegs sind. Und da gibt es einen sehr schönen Bibelvers, den ich schon mehrfach erwähnte, in der Luther-Übersetzung Jesaja 28, Vers 16. Da heißt es schlicht, wer glaubt, flieht nicht. Noch einfacher geht es gar nicht. Wer glaubt, flieht nicht. Und deshalb ist die erste Frage die, bin ich hier auf dem Weg Gottes? Die Frage konnten die Jünger klar mit Ja beantworten, denn Jesus hatte sie ja persönlich losgeschickt. Es war der Weg Gottes, absolut der richtige Weg. Ja, vielleicht haben sie überlegt auch, sich selbst ein bisschen Mut zugesprochen, dass sie sagten, bisher sind wir immer über den See drüber gekommen, wir sind noch nie irgendwo wirklich stecken geblieben. Aber was auch immer, sie waren unterwegs bis zur vierten Nachtwache. Bei den Hebräern hatte die Nacht vier Nachtwachen, die letzte ging morgens von 3 bis 6 Uhr, wo also so der Morgendämmerung schon wieder anfing. Und dann kam so eine Art verspätete Geisterstunde. Da kam so ein Gespenst über das Wasser gelaufen und sie schrien vor Furcht, bis dieses vermeintliche Gespenst ihnen sagte, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dann entdeckten sie plötzlich, dass diese schauerhafte Erfahrung eigentlich Jesus beinhaltet. Dass Jesus dahinter ist und dass ihnen diese Schwierigkeit eigentlich ganz neu zu einem Segen werden möchte. Ich denke, dass es auch bei uns sowas gibt, dass uns Jesus auf eine Weise begegnet, die uns bisher ganz fremd war, so dass uns Jesus zunächst vielleicht fast wie ein Fremder begegnet. Dass uns zum Beispiel Schwierigkeiten zum Segen werden können, mit denen wir nie gerechnet hätten. Ich denke an einen Namen, der ja im Moment noch in aller Munde ist, wie diesen Frank Förster, der wegen echter oder vermeintlicher Rauschgiftvergehen vor einem Gericht stand und vielleicht auch vor dem Todesurteil gestanden hatte und dann freigesprochen wurde, der hat im Gefängnis die Bibel ganz neu kennengelernt und wahrscheinlich eine ganz neue Gottes- und vielleicht auch Jesus-Erfahrung gemacht. Was er jetzt damit machen wird, wenn er frei ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er es gut umsetzen lernt und nicht einfach nur vergisst. Manche von uns hat in Schwierigkeiten Jesus ganz neu kennengelernt. Und gerade zur richtigen Zeit, wo er dachte, jetzt geht's nicht mehr weiter, kam vielleicht ein Gespräch auf ihn zu oder irgendein Bibelvers, den er bisher gar nicht so beachtet hatte, der ihm plötzlich sehr viel Mut macht. Oder irgendjemand ruft an und ermutigt ihn oder einer betet mit ihm oder schenkt ihm ein Buch oder er hört plötzlich ein Lied, das genau seine Aussagen auf ihn richtet und ihn ermutigt. Oder er bekommt endlich eine Stelle bei einer Firma und so gibt es viele Dinge. Auf jeden Fall wird immer wieder deutlich, Jesus weiß, wo du bist Und das ist das Wichtigste. Jesus weiß, wo du bist. Und er weiß, wann er dir wie begegnet. Ja, dann kommt dieser Petrus mit seinem Wagemut. Eigentlich hat er eine geistlich richtige Erkenntnis. Er sieht nämlich, was Jesus kann, müsste eigentlich ich ja glaubend auch können, da Jesus mir die Kraft gibt. Und deshalb sagt er, wenn du es wirklich bist, dann sag mir doch, dass ich auch auf das Wasser komme. Und Jesus sagt nur, komm. Und dann steigt er aus und läuft über das Wasser. Das heißt, er handelt geistlich sehr impulsiv, emotional bewegt. Er überlegt nicht die Konsequenzen, die das haben könnte, sondern er sieht nur, es ist eine Möglichkeit und nichts für hin. Und so geht es auch manchem unter uns, dass er geistlich impulsiv handelt und die Konsequenzen erst hinterher überlegt, wenn es eigentlich schon ein bisschen spät ist. Und dann erstaunt ist und plötzlich feststellen muss, ich habe mich übernommen, ich komme nicht mehr weiter, finanziell, nervlich, gesundheitlich, was auch immer, ich habe mich überschätzt. Wobei er sich vielleicht nur deshalb überschätzt, weil der Glaube zwischendrin zusammengebrochen war. Denn Jesus tadelt ihn ja so ein bisschen und sagt, als er dann anfängt zu schreien, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das heißt, er hätte da schon weiterkommen können, wenn er nicht die Schwierigkeiten im Blick gehabt hätte, statt Jesus. Unser Beten ist manchmal ein Beschäftigen mit Schwierigkeiten, statt mit Jesus. Dass wir mehr die Wellen im Blick haben, als den, der der Herr ist über die Wellen. Und er schreit dann und Jesus holt ihn raus. Ich finde das gut, dass bei Petrus die Fehlschläge ihn meistens noch näher zu Jesus gebracht haben als vorher. So war es hier, auch später, als er Jesus verleugnete und Jesus dann so ein persönliches Gespräch mit ihm hat nach der Auferstehung, Petrus, hast du mich lieb? Und er Jesus dadurch vielleicht ganz neu begegnet. Als sie im Boot sind, legt sich der Wind. Der ist sozusagen wie weggeblasen, wie ausgestorben. Wir haben auf der Rückkehr von einem Skiurlaub mal Ähnliches erlebt. Da waren wir mit dem Auto unterwegs auf der Autobahn in der Schweiz, in einem furchtbaren Schneesturm, sodass wir schon überlegten, ob wir nicht mitten auf der Autobahn parken sollten, weil man wirklich kaum mehr etwas sah und kaum mehr vorwärts kam. Und so haben wir uns doch durchgequält. Und auf einmal war alles wie weggeblasen. Es war so, wie wenn man die Tür öffnet und einen anderen Raum betrifft. Der Schnee hörte mitten auf der Straße auf, es war ein strahlend blauer Himmel, fantastische Sonne und wir dachten, jetzt sind wir im Paradies. Rein bildlich gesprochen, von jetzt auf gleich hörte alles auf. Wir haben dann erstmal wirklich geparkt und uns entspannt und erholt und das Auto taute ab, die Eisflächen fielen runter. So ähnlich muss das für die Jünger gewesen sein. So von jetzt auf gleich ein völliger Wechsel dadurch, dass Jesus an Bord kam. Und einfach sich dieser furchtbare Wind gelegt hat. An der Stelle möchte ich auf einen Bibelvers hinweisen. Es gibt ja einige Leute, die wichtige Verse lernen. Der sollte unbedingt zu dem persönlichen Repertoire gehören. Es ist 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Da heißt es, es hat euch bisher noch nichts als eine menschliche Anfechtung erfasst. Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Da heißt es einmal, die Versuchung, das heißt diese Erprobung des Glaubens, ist vom Ausmaß her begrenzt und sie ist von der Zeitdauer her auch begrenzt. Und das ist ein Vers, der einem sehr ermutigen kann, wenn man ihn wirklich auch im Gedächtnis hat. Und genau das ist das, was hier in dieser Geschichte geschehen ist. Das Ausmaß war begrenzt und die Zeitdauer auch. Oder ein anderer Vers, den viele kennen, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, er lässt die Leute nicht auf der halben Strecke stehen und sagen, jetzt sieh doch mal zu, wie du fertig wirst, sondern der führt sie auch zum Ziel. Ältere unter uns haben dieses Lied sehr geliebt oder tun es immer noch. So nimm denn meine Hände und führe mich. Und dann heißt es in einem Vers, auch wenn ich gleich nichts spüre oder fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Da hat diese Julie von Hausmann eigentlich genau dieselbe Aussage gemacht in diesem Lied. Du führst mich auch zum Ziele auch durch die Nacht. Das heißt, du lässt mich nicht irgendwo zwischendrin hängen. Sie haben schließlich Jesus als Sohn Gottes angebetet und ganz neu entdeckt, wer er wirklich ist. In dem Kapitel danach kommt dann diese Umfrage von Jesus: Wer bin ich denn? Was meinen die Leute, wer ich bin? Und Petrus sagt dann: Du bist Christus, der Sohn des Hochgelobten. Aber das war gar nicht die spezielle Entdeckung von dem Petrus. Die hatten sie gerade hier schon alle zusammen gemacht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie haben es gelernt, Jesus anzubeten. Und das finde ich gut. Wenn ich Jesus anbete, dann steht Gott im Mittelpunkt. Dann sind nicht mehr meine Sorgen der Mittelpunkt, sondern Jesus. Und das verändert die Blickrichtung und auch unsere Lebenseinstellung. Bei dieser Geschichte ist natürlich unser Zusatzproblem oft die Frage: Bin ich vielleicht schuld, selbst schuld an den Stürmen in meinem Leben? Und das verschlechtert die Fragestellung etwas, denn dann bin ich ja sehr unsicher, denn wenn ich selbst schuld wäre an meinen Stürmen, dann wüsste ich ja nicht genau, ob Gott mir da auch raushilft. Zunächst hier in der Geschichte kann man sagen, die Leute waren an diesem Gegenwind nicht schuld, sondern das war absolut der richtige Weg. Sie wurden nur ein bisschen getestet, ob sie Durchhaltevermögen hatten. Vielleicht wollte Gott sie auch vorbereiten, um in späteren Stürmen des Lebens durchzukommen und zu sagen: Schaust du, siehst du, so bringe ich dich da durch, du kommst durch, du schaffst es schon. Ja, manchmal kann es natürlich schon sein, dass Stürme in unserem Leben von uns selbst verschuldet sind. Auch Stürme in der Bibel, denken wir an die Geschichte mit dem Jona, der so seine eigenen Wege ging statt Gottes Wege. Da hat Gott in seiner Liebe ihm auch einen Sturm geschickt, der ihm fast das Leben zu kosten schien, aber er hat ihn nur veranlasst, Gott gehorsam zu werden. So habe ich eigentlich drei Dinge, die am Ende sein werden. Das erste, die Frage an jeden: Ist dein Weg Gottes Weg, auf dem du gerade gehst? Ist dein Weg Gottes Weg, auf dem du gerade gehst? Das heißt, hat Gott dich sozusagen dahin gestellt? Oder ist ein selbstgesuchter Weg? Das ist sicher eine wichtige Frage zu klären. Das zweite wäre dann: Jesus weiß, wo du bist. Und er möchte dir ganz neu begegnen. Und das dritte, das möchte dich dahin führen, dass du Jesus anbetest. Ich fasse nochmal es zusammen, indem ich das Eingangsthema brachte: Jesus Erfahrung im Gegenwind. Und die Fragen bzw. drei Punkte waren: Ist dein Weg Gottes Weg? Es ist wichtig, das zu prüfen. Hat mich der Herr hier hingestellt und geführt? Das zweite: Jesus weiß, wo du bist und möchte dir neu begegnen. Und das dritte: Er möchte dich neu zu seiner Anbetung führen, dass du neu seine Größe entdeckst und ganz getrost diesen Weg weitergehst, weil er bei dir ist. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du hier unter uns bist. Wir loben dich über jedem, den du durch dein Wort erreicht hast und ansprichst und der ganz neu oder wieder neu oder überhaupt dir vertraut, und geben dir die Ehre.